möchte euch zuvor, und das passt sehr gut zu dieser Geschichte, die heute im Mittelpunkt steht, möchte ich euch davon berichten, was mir im Krankenhaus passiert ist. Ich wurde also eingeliefert mit Nierensteinen und dann hatte ich den zweiten Termin zur Entfernung der Nierensteine. Und ich hatte zuerst ein Einzelzimmer und dann kam ein Tag später ein Mann hinzu, älterer Mann, sehr alt schon. Und als er reinkam, hatte ich Vorurteile. Ich habe gedacht, da kommt ein Obdachloser. Er war nicht besonders gepflegt, hatte Taschen dabei von seinem Einkauf, Tüten. Er hatte auch keine Tasche dabei, so wie man sonst ins Krankenhaus geht mit den Sachen, die einen versorgen. Er hat gar nichts dabei gehabt, weder Handtücher noch Schlafanzug, noch Zahnbürste oder Waschzeug, nichts. Ich war schon ein bisschen voreingenommen, so wie man als Mensch voreingenommen ist. Und am Anfang sind wir gar nicht so ins Gespräch gekommen, aber so am nächsten Tag hat er dann erzählt, was ihm passiert ist. Das hat mich beschämt wegen meiner Gedanken, die ich hatte. Er war also in Coburg in der Stadt unterwegs, in der Fußgängerzone. Er war beim Einkaufen, deshalb hatte er diese Taschen dabei. Und er ist ihm schlecht geworden. Er hat sich in der Fußgängerzone auf eine Bank gesetzt. Und es ging ihm immer schlechter. Er ist zusammengebrochen, er musste sich übergeben. Mehrmals. Und keiner hat ihm geholfen. Alle sind vorbeigelaufen, haben sich abgewendet, haben die Straßenseite gewechselt, damit sie ihm ja nicht begegnen müssen. Erst als ein Freund zwei Bänke weiter gesehen hat, wer da zusammengebrochen ist, ist der auf ihn zugekommen, hat ihm geholfen und hat den Notarzt verständigt. So ist er dann ins Krankenhaus eingeliefert worden. Passend zur heutigen Geschichte. Denn es geht um die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Überschrieben ist das in der Schlachter-Übersetzung mit das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die beschriebenen Ereignisse beginnen mit dem Versuch eines Schriftgelehrten, Jesus erneut eine Falle zu stellen. Die Absicht des Schriftgelehrten ist listig. Vielleicht, man könnte sogar sagen, hinterlistig. Er möchte Jesus versuchen, er möchte ihn reinlegen. Lukas nennt diesen Mann einen Gesetzeslehrer, was so viel bedeutet, dass er sich im Alten Testament, also in den alten Schriften, besonders gut und auch im Gesetz besonders gut ausgekannt hat. Vielleicht war es auch seine Überheblichkeit, weil er sich so gut auskannte, die ihn glauben gemacht hat, dass Jesus da reinfallen würde, ihn aus der Reserve zu locken. Er selbst redet Jesus an als Lehrer, als Rabbi, was ja auch seine Anerkennung ausdrückt, dass Jesus sich ebenfalls in den Gesetzen und im Alten Testament, in den alten Schriften, sehr gut ausgekannt haben muss. Und seine Frage, die er in den Mittelpunkt stellt, ist die, wie kann ich erlangen, dass ich ewiges Leben habe? So steht es im Lukas-Evangelium. Die Frage, wie erlange ich ewiges Leben? Diese Frage stellt er dem Herrn. Ich lese den Text aus Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, also Jesus, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf, sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Im griechischen Originaltext wird die Frage nach der Erlangung des ewigen Lebens in der abgeschlossenen Vergangenheitsform verwandt, sodass seine Frage, die Frage dieses Schriftgelehrten eigentlich lautet, Lehrer, was muss ich getan haben, um ein ewiges Leben zu erben? Lukas 10, 25. Das Augenmerk des Schriftgelehrten beruht also auf nachzuweisenden Taten, die er vorbringen kann vor Gott und die nach seinem Dafürhalten ausreichen, ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus beantwortet die Frage dieses Schriftgelehrten mit einer Gegenfrage und legt den Sinn des Gesetzes so aus, wie er es bereits in der Bergpredigt getan hatte, indem er fragt, wie liest du diese Passage? Und der Schriftgelehrte erweist sich wirklich als ein Kenner des Wortes, das muss man hier sagen, indem er genau die richtige Antwort gibt. Und dafür wird er von Jesus sogar gelobt. Denn das Gesetz verlangt, Gott über alles zu stellen und als zweites den Nächsten zu lieben, wie man sich selbst liebt. So verlangt es das Gesetz in 5. Mose 6,5 und in 3. Mose 19,18. Ich möchte euch das vorlesen. Der Friedemann hat es, glaube ich, auch schon genannt. Und da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und in 3. Mose steht über den Nächsten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also 2 Gesetze, die der Herr uns gegeben hat. Wir sollen ihn an erster Stelle lieben. Und zwar ständig, andauernd, beständig. Und das Gleiche gilt für den Nächsten. So ist es, dass das erste Gesetz überwacht sozusagen unsere Einstellung und unsere Beziehung zu Gott. Und das zweite, die Beziehung zu anderen Menschen. Darüber wacht das ganze Gesetz. Die Beziehung zu Gott auf der einen Seite an erster Stelle und gleich danach, und das war genauso wichtig, das wird auch betont, ein zweites Gesetz ist genauso dem ersten gleich, unsere Beziehung zu anderen Menschen. Das Gesetz ist also hier an der Stelle ein liebevolles Ermahnen, ständig über unsere Beziehung zu unserem Herrn, zu unserem Vater im Himmel nachzudenken. Unsere Beziehung vielleicht auch zu korrigieren, wenn sie nicht stimmt. Und die Beziehung zu dem Nächsten, die ist genauso wichtig. Auch die müssen wir ständig überprüfen. Wie stehe ich zu anderen Menschen? Egal, ob es meine Brüder in der Gemeinde sind oder Glaubensfremde. An dieser Stelle wird zwar Gott definiert, nämlich hier steht, er ist der Herr. Es wird also genau beschrieben, wem ich letztendlich lieben soll. Den Herrn soll ich lieben. Und der Herr war der einzige Gott Israels, der im Himmel war, der Israel aus der Verbannung in Ägypten herausgezogen hat, der sich um dieses Volk gekümmert hat von jeher und der es auserwählt hat von jeher und der es nicht mehr loslässt bis in alle Ewigkeit. Das ist der Herr, der hier beschrieben wird. Den können wir kennenlernen. Es lässt aber vollkommen offen, wer ist denn unser Nächster? Wer ist unser Nächster? Die Antwort Jesu, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben, steht im Griechischen und in der griechischen Textform in der Gegenwartsform, also im Präsens. Und damit wird betont, dass es sich um keine abgeschlossene Geschichte handelt, sondern dass sie ständig und fortwährend sein muss. Ein ständiges Lieben, ein andauerndes Lieben, ein beständiges Lieben von Gott und ein beständiges Lieben zu seinem Nächsten. Wenn also dieser Schriftgelehrte die Erlangung ewigen Lebens anstrebt, so hätte er die Pflicht, zu jeder Zeit Gott und seinen Nächsten ständig zu lieben. Was das bedeutet, können wir lesen in Epheser. Da steht in Epheser 4, 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Da wird Nächstenliebe beschrieben. Frage an uns, welcher Mensch kann das? Für den Gesetzeslehrer war offensichtlich und klar, dass er die Liebe zu seinem Nächsten nicht hätte ständig aufrechterhalten können. Denn er hätte das von Geburt an bis zu seinem Lebensende, bis zu seinem Tod durchhalten müssen. Das stand an zweiter Stelle. Und wie steht es dann mit der Liebe zu seinem Gott, der ihn gerettet hat? Die Liebe, die zuerst erfüllt werden sollte. Er hat nicht verstanden, dass diese Liebe zu Gott eigentlich nur durch den Glauben an Gott möglich ist. Und dass das in Form von Dankbarkeit in irgendeiner Weise zum Ausdruck kommen muss. Er hat nicht verstanden, dass sein Volk aus Ägypten rausgeführt worden ist. Dass er zu dem auserwählten Volk gehörte, um das sich Gott von Anfang an gekümmert hat und um das er sich auch heute noch kümmert. Er hat es nicht verstanden. Er hätte dankbar sein müssen, dass er einen Vater im Himmel hat, der voller Gnade und voller Barmherzigkeit auf ihn schaut und dem er nur begegnen kann, wenn er Buße tut über seine Sündigkeit und nicht etwa über die Einhaltung von Gesetzen. Hätte er das nicht erkennen müssen, dass es die Sache von Dankbarkeit ist, Gott gegenüber, die ihn rettet, über das, was Gott für ihn getan hat von jeher. Auch wenn wir untreu werden und Gott nicht ständig lieben, und das passiert einem jeden von uns, wer kann das schon tun? Dann ist Gott immer noch treu. Er steht zu uns. Und seine Gnade ist übergroß, sodass wir gar nicht ermessen können, wie liebevoll er mit uns umgeht. Die Antwort Jesu, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben, mag uns zunächst so vorkommen, als könne man die Erlösung durch Halten des Gesetzes erlangen. So klingt das zunächst mal. Also halte die Gesetze und dann kannst du gerettet werden. Aber Gott hatte nie die Absicht, Menschen dadurch zu retten, indem er ihnen zumutete, die Gesetze und die Gebote komplett zu halten. Das war nie seine Absicht. Das Gesetz war nur dazu da, um zu erkennen, dass wir sie nicht halten können. Die Gebote eben nicht halten können und dass wir sündig sind. Und diese Gesetze haben Gültigkeit bis zum heutigen Tag. Sie sind auch heute noch gültig. Zu erkennen, dass wir Sünder sind und dass unsere Vergebung ja von einem Menschen abhängig ist, der zugleich Gott ist, von Jesus Christus. Und nur aus dieser Erkenntnis heraus können wir gerettet werden. Und das Wort, was über allem schwebt, ist das Wort Buße. Wir können nichts hinzutun zu dem, was Jesus geleistet hat. Wir können nur immer wieder zu ihm kommen, in Demut, niedergeschlagen, ja, bußfertig und ihm alles vors Kreuz schmeißen und sagen, Herr, vergib mir, ich hab's wieder nicht geschafft. Das ist die erlösende Haltung, die wir an den Tag legen müssen. Die erlösende Haltung eines Sünders. Und dann kann Gott gnädig sein, kann seine Gnade ausschütten und die ist übergroß. Wir brauchen also Jesus Christus. Wir brauchen die Einhaltung des Gesetzes. Das ist wichtig. Das Gesetz musste eingehalten werden. Und weil kein Mensch dieses Gesetz einhalten konnte, musste jemand kommen, der in der Lage war, Gesetz einzuhalten. Stellvertretend für uns. In Matthäus 5,17 sagt der Herr, sagt Jesus selbst, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er war der Erfüller des Gesetzes, der stellvertretend für uns das alles getan hat. Und da jede Sünde gegen das Gesetz den Tod bedeutet, nach wie vor, jede Sünde gegen das Gesetz bedeutet den Tod, das muss uns klar sein, musste Jesus stellvertretend für uns mit dem Tod am Kreuz bestraft werden, damit wir von unserer Schuld erlöst sind. Das gilt für alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Sie erringen die Erfüllung des Gesetzes über Jesus Christus. Als er unsere Schuld auf sich nahm, bezahlte er das, wofür wir nicht bezahlen können. Denn wir wissen, dass niemand das Gesetz weder vom Wortlaut her noch vom eigentlichen Sinn her halten kann. Das wissen wir aus der Bergpredigt. Das Gesetz ist viel härter eigentlich, als die Worte es uns sagen. Jesus hat uns das in der Bergpredigt an vielen Beispielen ausgelegt. Es ist viel, viel strenger, als wir es eigentlich von den Worten her sehen. Denken wir nur an die Begierde in uns, wo Jesus gesagt hat, und wenn du in deinen Gedanken nur schon Begierde hast zu irgendetwas, dann hast du das Gesetz schon gebrochen. Schon da fängt es an. Also unsere Gedanken sind schneller, als dass wir uns schützen können. In der Bergpredigt offenbart uns Jesus, dass das wörtlich aufgeschriebene Gesetz nur ein Bruchteil dessen ist, als dass es wirklich vom Inhalt her Bedeutung hat. Denn wenn ein Mensch alles halten könnte, wie es vom Sinn her im Gesetz steht, wie es das Gesetz vorschreibt, dann bräuchte er keinen Erlöser. Ist uns das klar? Nochmal, wenn ein einziger das Gesetz halten könnte, ein einziger von uns, vom Sinn her, so wie Jesus es in der Bergpredigt ausgelegt hat, wenn das einem Menschen möglich wäre, dann bräuchte er keinen Erlöser, dann hätte er das Gesetz gehalten. Aber dem ist